Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der Teufel steckt im Detail, also reden wir über den Teufel im Detail. Heute am Mittwoch, dem 25.09., ein paar Tage nach dem großen Samstagabendspiel gegen den Hamburger SV. Das wollen wir heute besprechen. Wenn ich wir sage, meine ich mich. Mein Name ist David und mir gegenüber sitzt der Mann, der Hermann Hesse auswendig gelernt hat in den letzten Wochen. Schönen guten Abend, lieber Sebastian. Er guckt mich fragend an, wer ist Hermann Hesse?
A.k.a. der Steppenwolf. Guten Abend, David.
A.k.a. und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wir wollten ja keine Anfang-Wortwitze machen. Ich dachte, ich verstecke es ein bisschen, aber das war zu hoch für dich, habe ich den Eindruck.
Nein, das ist schon okay. Ich dachte, du wolltest mit mir über Siddhartha philosophieren, da hätte ich dann eher Probleme gehabt.
Da bin ich auch raus. Ich fand ehrlicherweise Steppenwolf so stinklangweilig damals. Ja, vielleicht soll ich es mal wieder probieren.
Ja, vielleicht. Aber geiles Wortspiel, muss man wirklich sagen. Jetzt haben wir auch das Siegel gebrochen. Jetzt können wir, das ist der Anfang. Jetzt.
Ja, aber es war doch intellektuell. Ich dachte, das wäre in Ordnung. Eher so ein angedeutetes Wortspiel.
Okay, der Studenten-Podcast, verstehe. Alles klar.
Man könnte ja auch sagen, da ist überhaupt kein Zauber mehr nach dem Spiel am Samstag. Och, nach dem Spiel gegen Hannover.
Ja, ich weiß nicht. Also ich fand den Betzenberg jetzt als Gesamtkunstwerk schon ziemlich zauberhaft, muss ich sagen.
Ich habe das nicht verstanden. Ja. Hast du die Choreo verstanden?
Nein, ich habe gedacht, ich bin der Einzige, der sie nicht verstanden hat. Deshalb habe ich ja vorhin auch schon so ein bisschen leicht pikiert mal in deine Richtung gehorcht und war doch ganz angetan von der Tatsache, dass du es auch nicht geblickt hast. Also
das ist übrigens wieder im Vorgespräch passiert. Der Mann mir gegenüber kann einfach nicht Vorgespräche von Aufnahme unterscheiden.
Doch. Ich habe das einfach jetzt mal so dahin philosophiert, aber ich habe es dennoch nicht verstanden, um was es da geht, um was es da ging. Aber es sah schön aus.
Wenn ihr da draußen uns aufklären könnt oder wollt, dann schreibt uns doch an teufelimdetailpodcast@gmail.com oder via Instagram oder Twitter. Mhm. Wir sind sehr gespannt. Ja, aber das, was auf der Tribüne stattfindet, ist irgendwie nicht unser Metier. Unser Metier ist eher auf dem grünen Rasen.
Aber verstehen will ich es trotzdem.
Ja, du bist wissbegierig.
Das ist wahr. Ja.
Erst die Data lesen und dann mit den FCK-Ultras befassen. Hausaufgabe für den nächsten. Du hast ja noch Urlaub, oder?
Ich habe Urlaub,
Hausaufgabe ja. für die nächste Woche.
Vielleicht können wir ja nächste Woche sogar schon wieder am Wochenende aufnehmen. Wir wollen ja nichts versprechen, aber wir haben uns jetzt auch wieder ein bisschen mehr Zeit gelassen. Aber ich finde, es hat sich auch gelohnt. Es gibt einiges, über was wir reden könnten, über was wir eigentlich auch reden müssen, finde ich. Jetzt nach den Spielen gegen die drei größeren Haas, sag ich mal, Hertha, Hannover und Hamburg, kann man, glaube ich, schon mal so ein bisschen oder hat man jetzt mal einen Vergleichswert mit Mannschaften, die dann doch eher dem oberen Tabellendrittel wahrscheinlich zuzuordnen sind über die Dauer?
Ja, Hertha haben wir ja schon besprochen vor 2 Wochen.
Ja.
Bei Hannover, muss ich dir ehrlich sagen, da war ich komplett angeschlagen. Da kann ich irgendwie nicht viel dazu sagen, weil ich ehrlicherweise auch irgendwann eingeschlafen bin in der zweiten Halbzeit. Mhm. Weil auch mich unser Spiel so angepisst hat und ich das so stinkelangweilig fand irgendwann, dass ich dann irgendwann einfach dem Drang, dann doch mal mich zu erholen, nachgegeben habe.
Das kann ich nachvollziehen. Ich hatte auch während des Hannover-Spiels keine besonders gute Zeit. Und auch die Zeit danach war irgendwie etwas, ja, es war ein sehr schwaches Spiel, fand ich. Aber ich würde sagen, das Hamburg-Spiel ist noch ein bisschen in jüngerer Vergangenheit und deshalb noch ein bisschen näher in Gedanken. Vielleicht können wir ja mal drüber reden. Was hast du dir denn, oder bist du zufrieden mit diesem 2:2 gegen den großen HSV?
Jein. Ich sag mal, wenn wir vor dem Spiel gesprochen hätten, so bist du mit einem 2:2 zufrieden, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja. Ich finde, eine 2:0-Führung zu verspielen, schon wieder, oder? Wir haben doch, war das letzte Saison, waren wir 3:1 hinten und dann 3:1 vorne und dann ging es am Ende auch 3:3 aus. Dann haben wir auch 2 Tore verspielt, Vorsprung verspielt.
Ja.
Das finde ich nervig. Ich finde, letztlich ist das aber auch in Ordnung, weil Hamburg, finde ich, tatsächlich auch gerade am Ende einfach wirklich viel, viel besser war. Die haben auch einfach eine krasse Qualität, Alter. die die da von der Bank bringen, das ist schon echt enorm, wenn da ein Selke kommt, ein Dompe kommt, ein Reis kommt, ein Karabet und so. Das ist schon echt krass so. Das sind alles Spieler, die würden bei uns aber derartig dicke erste Mannschaft spielen und Stamm spielen.
Ja.
Das ist schon enorm. Letztlich ist aber super ärgerlich, finde ich. Und ich finde auch, dass wir uns das wieder einfach selbst eingeschenkt haben auch.
Ja, sehe ich auch so. Also wie du gesagt hast, die Qualität bei Hamburg ist, also die Breite des Kaders in Hamburg ist halt nochmal eine komplett andere. Und die Spieler, die du eben aufgezählt hast, also Dompe, Reis, Karabek, das waren wirklich die Spieler, die dann nachher den Unterschied gemacht haben. Das war auch die, der große Unterschied zu uns. Bei uns kam von der Bank kaum Impact, muss man sagen. Können wir ja gleich nochmal vielleicht auf die einzelnen Einwechslungen eingehen oder auch generell die, die Leistung der Spieler, die begonnen haben. Also ich fand, in der ersten Halbzeit Lautern ist wieder mal so ein bisschen, das war auch gegen Hannover schon so, hat sich so ein bisschen reingeackert in die Partie. So ein bisschen über die Defensive, am Anfang noch ein bisschen wackelig, aber irgendwann hat man sich dann so reingearbeitet. Und da ist ja auch dann Thorsten Matuschka schön ausgerastet in diesen Situationen, um zu sagen, ja, Ballbesitz allein bringt dir ja nichts, denn den hatte der HSV. Die Zweikämpfe musst du gewinnen. Und da waren wir in der ersten Halbzeit wirklich gut mit dabei, muss man sagen.
Bevor wir drüber sprechen, was wir da gesehen haben, lass uns doch lieber mal drüber sprechen, was wir nicht gesehen haben. Wir haben nämlich kein 4-3-3 gesehen.
Stimmt, ja. Vielleicht.
Und bevor wir darüber sprechen, sage ich vielleicht erstmal noch, wer gespielt hat, oder?
Bitte, ja.
Wir haben angefangen mit Kral im Tor, dann von links nach rechts, Weckesser, Heuer, Elvedi und Chamra. Davor in der Doppel-6 Tomiak und Karloc. Und wiederum davor eine Dreierreihe mit Opoku, Ritter und Tetschi. Und wiederum davor natürlich Ache. Mhm. Im Spiel war das dann aus meiner Sicht ziemlich klares 4-2-3-1 mit einem defensiven Sechser namens Boris Tomiak und einem eher offensiv orientierten Sechser namens Philipp Karloc, der sich mit Ball dann auch neben Marlon Ritter orientiert hat. Wie davor, in den Spielen davor beim 4-3-3 war es auch diesmal wieder so, dass Opoku eher die Breite nach links gehalten hat und Tetschi dann eher so zentral nach vorne neben Achel gestoßen ist mit Ball. Das war also gleich. Was aber wirklich komplett anders war, waren die Außenverteidiger, die beide nicht aufgerückt sind, die beide sehr, sehr defensiv gespielt haben. Also es war Anfang offensichtlich ein großes Anliegen, endlich diese vermaledeite Defensive in den Griff zu kriegen. Das hat man auch am Anfang, zu Beginn des Spiels, sehr deutlich gesehen. Ich möchte dir gerne einfach mal vorlesen, was meine ersten 1, 2, 3, 4, 5, 5 Mitschriften sind.
Okay,
magst du die hören?
Hau raus.
Erste Minute, Doppelpunkt, 4-2-3-1 mit Ritter zentral auf der 10. Sehr abwarten bisher, kein Offensivpressing. Fünfte Minute, wir warten und warten, HSV mit 85% Ballbesitz. Neunte Minute, puh. 10. Minute, erste Ecke für den HSV. 13. Minute, Lautern hat 18% Ballbesitz.
Ja.
So sah es am Anfang aus. Wir haben einfach wirklich einfach versucht, das Spiel kaputt zu machen. Wir haben Hamburg den Ball gegeben, macht ihr doch mal. Die haben aber auch nicht so richtig was hinbekommen. Und es war ein elendes Geschiebe und Rumgewarte.
Ja, das war es. Also mit Ball, es gab sowieso relativ wenige Situationen, in denen wir mal kontrolliert hätten aufbauen können. Wir haben am Anfang schon noch, das war zumindest meine Wahrnehmung, ein bisschen rumexperimentiert. Machen wir jetzt einen Zweieraufbau, machen wir jetzt einen Dreieraufbau. Schlussendlich war häufig es so, dass es im Spielaufbau dann so aussah, wie du es auch gesagt hast, dass die Außenverteidiger gar nicht mit aufgerückt sind, sondern im Prinzip wir aus einer Viererkette raus ganz statisch sozusagen aufgebaut haben, was teilweise den Vorteil hatte, dass wir verlagern konnten auf die andere Seite, was ein bisschen Platz generiert hat in die Breite. Das war auf jeden Fall gut. Außerdem war immer wieder zu beobachten, dass wenn der Ball dann auf die Außenverteidiger, also auf Weckesser oder Jamra gespielt worden ist, dass dann die jeweilig nächstgeordnete Innenverteidiger angelaufen ist, um dann die erste Pressinglinie zu überlaufen. Also auch die Verteidiger waren sehr variabel wieder in ihrem Positionsspiel. Das ist auf jeden Fall was man gesehen hat, was man aber in der ersten Halbzeit kaum sehen konnte, weil der FCK einfach keinen Ballbesitz hatte. Und wenn, dann war man zu hektisch, dann war Hamburg im Pressing einfach auch zu gut, als dass wir uns da groß hätten Vorteile erspielen können. Das hat sich im Lauf des Spiels auch nicht wirklich geändert mit dem Ball. Was sich gegen den Ball allerdings verschoben hat, war, dass wir wirklich in der ersten Halbzeit, und ich würde sogar so weit gehen und sagen, das war aus meiner Sicht defensiv mit die beste erste Halbzeit, die wir in dieser Saison gespielt haben. Oder generell die beste Halbzeit, nicht nur die erste Halbzeit, die wir in dieser Saison bisher auf dem Platz gesehen haben vom FCK, weil wir einfach gut in den...
Findest du?
Ja, weil wir gut in den Zweikämpfen waren, weil wir stark am Mann waren, weil Hamburg nicht wirklich zwingend viele Chancen rausgespielt hat. Wir hatten eine gute Restverteidigung, wir haben auf den Außen gut gedoppelt, Karloc und Tomjak sind jeweils rausgerückt, haben gedoppelt. Da war jetzt auch kein Blindgänger auf dem Feld, ja, mit Baldé. Mega Shootingstar in Hamburg, der hat auch was drauf, der hat kein Licht gesehen. Der hat wirklich keine Aktion gehabt. Auch ein Richter, ein Bundesligaspieler, hat nicht wirklich viel Sonne gesehen. Das war wirklich sehr gut organisiert und gut defensiv kompakt mit kurzen Abständen und viel Kommunikation und viel gegenseitigem Helfen. So habe ich das schon in der ersten Halbzeit erlebt. Da sprechen auch die Daten dafür.
Ja, ich hätte gesagt, dass wir das beste Spiel, die beste Halbzeit eigentlich gegen Ingolstadt gemacht haben. Aber in der Liga gebe ich dir da recht.
Ja.
So stark. Naja, stark. Also es ist halt irgendwie ein anderer Fußball als den Anfang angekündigt hat und als den, der sich auch in den letzten Spielen abgesehen von Hannover angedeutet hat. Es war halt eher so back to the roots, ne? So macht ihr mal, wir haben schon.
Ja.
Aber wenn wir wollen, dann können wir auch.
Ja. Genau, so war es.
Hat ja dieses Mal auch geklappt, denn wir gehen ja nach einer halben Stunde in Führung. Vorher hatte sich der Hamburger SV aber durchaus ja auch schon diverse Male angenähert. Mhm. In der 18. Minute hatte Robert Glatzl, glaube ich, die erste wirklich riesige Chance, weil Marlon Ritter einen wirklich, wirklich unglaublichen Fehlpass etwa 25 Meter vor dem eigenen Tor spielt. Ja. Direkt in den Fuß des Hamburgers. Keine Ahnung, wie er den übersehen konnte. Es wird übrigens nicht der einzige Fehlpass von Marlon Ritter sein. Und das ist auch einer der Gründe oder einer der Umstände, die uns am Ende dann auch so ein bisschen die 3 Punkte kosten, aus meiner Sicht. Aber da können wir später noch drüber reden. Jedenfalls spielt er diesen wirklich unbedrängt, diesen wirklich schlimmen Fehlpass, 25 Meter vor dem eigenen Tor. Der HSV schaltet direkt um. Ich weiß nicht genau, wer es war. Hefti, glaube ich, spielt den Chipball auf Robert Glatzl, der steht vor Kral, aber Elvedi ist robust am Mann und kann Schlimmeres verhindern. Mhm. Wird dann noch angeschossen, kriegt den Ball noch an die Hand, direkt aus unmittelbarer Nähe. Insofern okay, kein Elfmeter. Mhm. Später kriegt er den Ball nochmal an die Hand in der Nachspielzeit. Auch darüber können wir später mal sprechen. Das Ding jedenfalls haben wir geklärt.
Ja. Also da sieht man es auch, finde ich. Also es hatte sich jetzt nicht angedeutet, dass der HSV in Führung gehen könnte. Und warum gab es diese Chance? Eben wegen einem völlig unnötigen und eigentlich auch total unbedrängten Fehlpass. Das ist ein individueller Fehler und für mich jetzt nicht unbedingt ein Ausdruck dessen, dass systemisch irgendwas in der Mannschaft schiefgelaufen ist oder irgendeine Problemstelle, in die der HSV in der Defensive permanent reingespielt hätte. Das gab es nicht. Das gab es in anderen Spielphasen in diesem Spiel dann. Ende der zweiten Halbzeit war das unsere rechte Seite, wo der HSV permanent reingespielt hat und wo Dompe dann halt auch einfach gemacht hat, was er wollte. Aber zu diesem Zeitpunkt im Spiel war das nicht der Fall. Da war es tatsächlich dann einfach mal ein individueller Fehler. Das ist aber dann auch so. Wenn sich zwei Mannschaften so stark neutralisieren, die eine durch Ballbesitz, die andere durch gute Zweikämpfe in den entscheidenden Zonen, dann ist es halt häufiger mal ein grober individueller Fehler oder eine Standardsituation, die halt dann den Unterschied macht.
Ja, um das zu unterstreichen, wir haben teilweise auch wirklich den Ball im Zweifel einfach stumpf ins Ausgetreten.
Ja.
Also bloß Risikominimierung, bloß gar nicht in die Gefahr kommen, einen individuellen Fehler zu machen, der dann zum Gegentor führt. Das war ganz offensichtlich die Vorgabe. Ja. Ganz offensichtlich wollte Anfang da einfach wirklich hinten dicht kriegen. Und vorne hilft das Ave Maria, Halleluja, wie sagt man, der liebe Gott. Oder halt Ragnar Ache.
Oder der.
Such's dir aus. Wollen wir gleich reingehen,
ja,
in die 32. Minute. Dann steht es nämlich plötzlich 1-0. Mhm. Es ist so, naja, wir haben vorher in der 17. Minute hat Aachen schon eine Abschlusschance, die jetzt aber nicht so wahnsinnig gefährlich war. Es ist im Prinzip eigentlich unser erster wirklich ernsthafter, es ist ja nicht mal ein Angriff, es ist halt ein Freistoß.
Ja.
Ich würde sagen, so 30, 35 Meter halb links, Opoku und Ritter stehen da und unterhalten sich. Ritter legt ihn kurz, Opoku geht zwei Meter, schiebt ihn nach links raus, wo Erik Weckesser Mutterseelen allein steht. Den haben die Hamburger völlig aus den Augen verloren. Der kann noch Richtung Grundlinie laufen, flankt das Ding rein. Eine sehr gute Flanke, die auch von, ich meine, Muheim, mhm, noch ein bisschen abgefälscht wird und nach hinten verlängert wird, wo Ache dann ein Aufsetzer spielt, der direkt vor Matteo Raab aufprallt und ihm durch die Hosenträger zum 1-0,
ja,
ins Tor fällt.
Der Rückkehrer an den Betze, Matteo Raab. Ich glaube, der ist kurzfristig in den Kader gerutscht, weil sich heuer Fernandes, glaube ich, verletzt hat. Ich weiß es ja gar nicht so genau. Auf jeden Fall war mit dem auch nicht zu rechnen.
Naja, heuer Fernandes war ja nur drin, weil sich Raab verletzt hatte. Der hatte ihn ja eigentlich schon abgesetzt.
Ja, aber ich glaube, diese Saison war es jetzt wirklich wieder eher Fernandes, der gespielt hat.
Ja.
Von daher, ja, kein glücklicher Auftritt in dieser Situation von Raab, aber natürlich auch wieder gut gemacht von Ache, der den Ball fokussiert. Dem kannst du zugucken, wie er auch die kurzfristige Flugkurvenänderung durch das Abfälschen einfach, das preist er alles mit ein, hält den Fuß rein und hat dann halt das Glück des Tüchtigen. Aber
das klappt später leider nicht mehr. Es gibt später noch so eine Szene, die er dann verwendet,
wo er den Ball von Ritter kriegt. Ja. Das stimmt, ja, aber in der Situation hat er ihn gemacht. Wieder mal nett zu sehen. Wir haben die ein oder andere Freistoßvariante. Es war jetzt nicht irgendwie das Großartigste, was die Freistoßszene jemals gesehen hätte seit ihrer Existenz. Aber es war eine gute Variante. Auf links war viel Platz, man hat es ausgenutzt. Weckesser hat auch einfach einen sehr guten, der bringt sehr gute Bälle ins letzte Drittel mit ordentlich Schmackes und präzise. Das wird eigentlich immer gefährlich und in der Situation hat sich es halt einfach voll ausgezahlt und dann geht man halt in Führung, auch wenn man sonst nicht wirklich viel zum Spiel beigetragen hat bisher. Meiner Meinung nach.
Nee, hat man nicht. Wollte man ja auch nicht. War dann auch in Ordnung. Danach fangen wir aber an mitzuspielen.
Ja.
Also wir sind dann jetzt nach dem 1-0 sind wir dann auch am Drücker. Der HSV ist offensichtlich beeindruckt. Es passiert übrigens 2 Minuten später nach dem Tor, also dann in der 34. passiert was ganz Kurioses.
Ja, ja.
Es gibt einen langen Abschlag auf Ache, der in der eigenen Hälfte steht und der Schiri pfeift abseits.
Es ist ein Abstoß und der hat ihn nicht abseits gepfiffen. Er hat gepfiffen, dass der Ball nicht geruht hat.
Ach so, ich habe mich noch gewundert, wie sowas passieren kann.
Aber erstens, meiner Meinung nach und auch der Fernsehbilder nach, meiner Meinung nach, von dem, was ich gesehen habe, ist es, wenn es so war, dass der Ball sich noch bewegt hat, äußerst kleinlich, das abzupfeifen. Und zweitens hätte man es auch im Nachhinein noch überprüfen können. Opoku hat in der Situation schon auch nicht mehr voll durchgezogen, weil schon abgepfiffen war. Das war schon vorher, das hat er schon relativ früh dann auch entschieden, der Schiedsrichter, dass er das gerne zurückpfeifen wollen würde. Hätte ich nicht gemacht. Es gab noch 2, 3 so Situationen, wo ich gedacht habe, der Schiri, naja, aber die waren nicht so arg in Erinnerung geblieben bei mir, weil es waren nämlich 2 für Hamburg und 2 für uns. So hat es sich ausgeglichen. Von dem her habe ich gedacht, ja, passt.
Ich fand ihn eigentlich ganz okay, den Schiri.
Ja, ich fand, er hat in der einen oder anderen Situation zu früh gepfiffen. Ich hatte auch das Gefühl, er hat 2-mal abseits abgepfiffen, obwohl es kein Abseits war, schon bevor der Ball oder noch bevor der Ball zu Ende gespielt wurde. Also zu früh entschieden. Es gab noch mal eine Situation kurz vor Spielende, da hat Lautern noch mal aufs Tor geschossen und den Schiri angeschossen.
Ja, das habe ich gesehen.
Und dann,
das habe ich auch aufgeschrieben.
Und dann gab es Abstoß, wo ich gedacht habe, das ist meines Wissens nach nicht korrekt. Wenn der
Doch.
Ist es, ja?
Ja, ich dachte, ich habe das irgendwo gelesen. Also ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber es ist wohl tatsächlich so, wenn der Ball dann ausgeht, dann geht es weiter entsprechend Einwurf oder Abstoß.
Okay.
Wenn der Ball im Spiel geblieben wäre, dann hätte es wohl Schiri-Ball geben müssen.
Aha.
Und wir hätten den Ball bekommen.
Okay.
Aber wie gesagt, ohne Gewehr. Ich habe das nur irgendwo aufgeschnappt.
Okay. Nein, kann ja sein. Weiß ich auch nicht. So tief bin ich auch nicht im Regelwerk drin. Aber ja, also ich fand der Schiri war, ja, speziell. er ist mir aufgefallen. Und wenn mir ein Schiri auffällt, das ist so ein bisschen mein persönlicher Gradmesser, ob ein Schiri eine gute Leistung meines Erachtens nach gezeigt hat, wenn er mir nicht auffällt. Wenn man das Gefühl hat, er prägt das Spiel nicht.
Anscheinend war ja auch der Freistoß, der zum 1-0 geführt hat, war ja anscheinend auch gar kein Foul, hätte gar keinen Freistoß geben müssen, habe ich jetzt auch gelesen, ist mir im Spiel nicht aufgefallen, okay, um ehrlich zu sein. Also insofern haben wir uns da auch nicht zu beschweren.
Eben, es gleicht sich ja nachher aus, ja.
In der 42. Minute fängt Ragnar Ache, ich will die ganze Richmond Ache sagen, was ist mit mir los?
Du, sag doch einfach, ist doch okay.
So wie du immer Ritter und Zimmer wechselst, mische ich jetzt einfach Tetschi und Ache.
Ja.
Richmond Ache, Ragnar Ache, hält sich den Oberschenkel. Da war ich schon so ein bisschen, oha, ist es jetzt gleich wieder vorbei. Aber er konnte glücklicherweise weiterspielen. In der 48. Minute, darüber werde ich gerne sprechen, haben wir eine Balleroberung. Das war so eine ganz kuriose Szene, die dann so ein bisschen andeutet, was in der zweiten Halbzeit noch passieren wird. Mhm. Chamra und Tomiak erobern gemeinsam den Ball gegen einen Hamburger. Tomiak hat ihn, verliert ihn aber wieder, weil er an Chamra hängen bleibt.
Ja.
Und im Gegenzug schießt dann Hamburg, zieht ab, Elvedi blockt den Ball aber mit vollem Körpereinsatz, steht da irgendwie, liegt da so quer in der Luft. Mhm. Und blockt das Ding. Das ist auch so kurios. Ne? Die spielen da gemeinsam, holen sich den Ball und spielen sich dann gegenseitig aus. Es ist merkwürdig. Es stimmt einfach. Und das werden wir jetzt gleich in der zweiten Hälfte, die wir gleich ein bisschen intensiver besprechen werden als die erste, noch an ein paar Stellen sehen oder besprechen. Es stimmt hinten und vorne nicht in dieser Defensive.
Das stimmt und das sieht man vor allem in der zweiten Halbzeit. Ich würde das gern ganz an den Schluss stellen, wenn wir fertig sind mit der zweiten Halbzeit. Ich habe noch ein paar Statistiken rausgesucht, die das ganz gut nachzeichnen. Was ich aber vielleicht ganz gerne noch zur ersten Halbzeit sagen wollen würde, ist, ich fand durch die Kombination Tomiak und Karloc war da in der Zentrale sehr viel mehr Stabilität als noch gegen Hannover. Wenn du dir nochmal die Aufstellung gegen Hannover anschaust, da hatten wir in der Zentrale Tomiak, Hanslik und Clement. Das waren unsere drei. Das habe ich schon zu dem Zeitpunkt, klar, wir hatten Verletzungen, Zimmer war nicht dabei, habe ich zu dem Zeitpunkt schon, ich sage jetzt mal, spannend gefunden, als ich es gelesen habe, dass wir mit so einem zentralen Mittelfeld da auflaufen wollen. Da hätte ich doch tatsächlich jetzt eher mal gedacht, dass man dann sagt, entweder Hanslik oder Clement und dann bringt man vielleicht eher noch Tobi Raschel oder sowas, jemand, der auch ein bisschen noch defensiv mitdenkt oder so ein bisschen mehr aus der Zentrale rauskommt. Das habe ich nicht verstanden. Ich fand aber in der ersten Halbzeit im Spiel gegen den HSV war das zentrale Mittelfeld nicht unser Problem. Karloc und Tomiak haben beide, meiner Meinung nach, jeweils für sich, besonders in der ersten Halbzeit, ein gutes Spiel gemacht. Nicht nur, also Karloc war nicht so wahnsinnig gut in den Zweikämpfen. Tomiak hat da bessere Werte. Aber Karloc hat einfach eine andere Präsenz in der Zentrale. Die haben zusammen Richter abgemeldet und jeweils sehr gut auf den Außen mitgedoppelt. Das waren ganz viele raumorientierte Positionierungen, die sie eingenommen haben in der Defensive, die es den Hamburgern ganz schwer gemacht haben, da ihre Geschwindigkeit und ihr direktes Passspiel aufzuziehen. Das war gut, das hat mir sehr gut gefallen. Unabhängig davon, dass es auch nicht der beste Tag des HSVs war, war es dennoch sehr stabil. Es war für mich nachvollziehbar, warum diese Mannschaft im Mittelfeld so aufgestellt wurde, wie sie wurde, und war für mich eine ganz klare, deutliche Verbesserung zum Hannover-Spiel.
Ich finde, das wird der Leistung in der ersten Halbzeit nicht gerecht, wenn du sagst, der HSV hatte nicht seinen besten Tag. Der HSV hatte nicht seinen besten Tag, weil wir tatsächlich einfach defensiv in dieser Anfangsphase in der ersten Halbzeit so gut gespielt haben.
Ja.
Das möchte ich gerne nochmal hervorstreichen.
Ja, ich fand jetzt auch, also ja, ich finde, über die Leistung von dem einen oder anderen Spieler beim HSV kann man schon nochmal reden. Also Baldé hat nicht das abgerufen, was er die letzten Spiele abgerufen hat, ist aber auch ein ganz junger Mann, glaube ich, 19 oder 20 Jahre alt. Und auch Richter, von einem Spieler, der aus der ersten Liga Mainz, glaube ich, jetzt zum HSV gekommen ist, erwarte ich da schon ein bisschen spielprägenderes Auftreten. Aber wer bin ich?
Wollen wir weitergehen in die zweite Halbzeit?
Rant ist vorbei, ja.
Rant ist vorbei. Ja. Keine Wechsel zur Halbzeit, weder bei uns noch bei unseren Gästen aus dem hohen Norden. Das Spiel geht los. Wir haben direkt eine potenziell ziemlich gute Chance. Tetschi kommt rechts im Strafraum an den Ball, kriegt das Ding aber nicht in Zentrale gespielt, sondern schießt seinen Gegenspieler an. Da hätte es schon klingeln können oder zumindest hätte es gefährlich vorm Tor werden können. Eine Minute später klingelt es aber dann wirklich. Es steht 2-0 für uns. Wir kommen wie die Feuerwehr aus der Kabine. Wir haben eine starke Balleroberung im Mittelfeld. Erst vertändelt Muheim, der von hinten anläuft, komplett unnütz anläuft, vertändelt den Ball. Ich glaube, ist es Carlos, der den Ball dann bekommt? Oder ist es direkt Tomiak, der den Ball bekommt? Ich weiß es nicht. Ich verwechsel gerade die Szenen. Es war keine starke Balleroberung. Die kommt erst später, die starke Balleroberung. Das war tatsächlich Muheim vertändelt den Ball. So, und Tomiak kommt an den Ball und dann macht Hamburg etwas, was wir eigentlich immer machen. Denn wir begleiten einfach den Spieler oder die Hamburger begleiten einfach Boris Tomiak durch das zentrale Mittelfeld. In dem Fall ist es Elfadli, der schön in einem 1,50 Meter Abstand neben Boris Tomiak hertrabt und nicht auf die Idee kommt, ihn mal anzugreifen. Daher kann Tomiak das Ding durchstecken auf Opoku, der schon links am Strafraum lauert. Der legt es in die Mitte und Tetschi macht das Ding zum 2-0 rein. Unter wirklich gütiger Mithilfe des HSV.
Ja, aber ein Tor aus dem Spiel, das ist etwas. Es ist eine, im Prinzip ein Gegenpressing-Moment, den wir dann mal ganz gut zu Ende über eine Umschaltsituation ausgespielt haben. Ich finde, wenn wir neben der Tatsache, dass wir in der zweiten Halbzeit, also eigentlich ab dem Gegentor von Glatzel, den kompletten defensiven Zugriff auf das Spiel verloren haben, wenn man mal davon absieht, ist eigentlich das größte Ärgernis für mich, dass wir es in der zweiten Halbzeit nicht hinbekommen haben, häufiger unsere Umschaltsituation auszuspielen. Wir hatten teilweise wirklich gute Möglichkeiten und der HSV war weit aufgerückt und wir haben auch mit einem gewissen Risiko dann 4 auf einer Linie gehabt nach vorne. Das muss man gar nicht so machen. Das kann man auch anders ausspielen. Da kann man auch durchaus defensiver agieren in solchen Situationen. Aber ja, das hat mich tatsächlich echt wieder mal etwas genervt, weil das eigentlich etwas sein sollte, was wir eigentlich gut können sollten. Wenn wir es doch irgendwie gut hinbekommen, aus einer sehr guten Zentrale heraus dann auch über eine Standard in Führung zu gehen, dann auch mal so eine Führung zu halten und dann aber auch gefährlich zu werden über Umschaltmomente. Ich glaube, das ist wichtig für uns.
Es lag aber auch daran, dass Marlon Ritter einfach wahnsinnig viele Fehlpässe gespielt hat und wahnsinnig viele Bälle verloren hat in der zweiten Halbzeit. Und gerade das ist ja der Spieler, wir haben das in der letzten Folge gegen Hertha ja auch besprochen, glaube ich. Das ist ja genau seine Stärke. Ne? Ball bekommen, umdrehen und direkt das Ding spielen, direkt diese Umschaltsituation ausnutzen. Und das hat bei ihm in diesem Spiel einfach überhaupt nicht geklappt oder selten nur geklappt. Es war wirklich so ein Spiel zwischen Himmel und Hölle irgendwie. Ne? Einmal ganz, ganz helles Licht und einmal ging da einfach gar nichts. Später wird er auch eine Riesenchance verschulden, hätte ich was gesagt, einleiten in den 72. Zu der kommen wir gleich. Lass uns erstmal über das 2-1 sprechen.
Gerne.
Bitte.
Nee, mach du.
Ach so, es gab mit 52. gab es noch einen Riesenball von Chamra, den Opoku kläglich 6 Meter vor dem Tor freistehend versemmelt. Schiri hat abseits gepfiffen. Ich bin nicht sicher, ob es wirklich abseits war.
Das war, glaube ich, keines, ja.
Ich habe es aber auch in keiner Zusammenfassung mehr gesehen. Also wenn er den macht, dann wird es kontrolliert und steht eventuell 3-0.
Ja, das könnte sein.
Stattdessen steht es wenige Minuten später 2-1.
Ja.
Denn Erik Weggesser verursacht eine komplett unnötige Ecke. Ich habe die Situation nicht richtig verstanden. Er will, glaube ich, den Ball abschirmen, ihn zum Abstoß über die Grundlinie laufen lassen, berührt ihn aber. Irgendwie dummerweise wird geschoben oder was, keine Ahnung. Und normalerweise musst du das Ding dann einfach dann auf die Tribüne pölen. Dann gibt es Einwurf und mutmaßlich ist da keine große Gefahr. Macht er nicht. Stattdessen beschwert er sich, glaube ich, vom Schiedsrichter, dass er geschubst wurde und der Schiedsrichter nicht pfeift. Es gibt jedenfalls Eckball und Julian Kral macht einen, wie ich finde, riesigen Torwartfehler, taucht unter den Ball durch. Ich weiß gar nicht genau, ob diese Ecke so wahnsinnig gut war. Sie kommt sehr, sehr, sehr klar zentral eigentlich vors Tor. Das ist eigentlich eine klare Torwart-Ecke. Eine Ecke, die der Torwart haben muss, aus meiner Sicht. Mhm. Kral verschätzt sich, wird auch da von Königsdorfer noch ein bisschen geblockt, aber das, finde ich, ist alles in Ordnung. Das muss man nicht pfeifen, das darf man nicht pfeifen. Und dann sitzt Glatzl da, mhm, und macht das Ding rein.
So sieht das aus. Also ich finde auch, ich finde schon, es ist eine spezielle Ecke. Sie kommt sehr, sehr, sehr scharf und sie fällt sehr, sehr, sehr schnell runter. Also sie ist mit sehr viel Schnitt und mit sehr viel Druck gespielt und fällt da gut runter. Auf der anderen Seite, dann kommt Kral raus, da steht Königsdörfer im Fünfer, geht ihn nicht an, aber steht halt im Weg. Aber trotzdem, da muss Kral ran an diesen Ball, der muss den da rausfausten, der muss sich da Platz verschaffen. Das ist sein Ball. Und jetzt,
er läuft ja auch nicht richtig raus. Er läuft da irgendwie nach vorne auch. Der Ball fällt aber hinter ihm erst runter. Also selbst wenn Königsdorfer ja nicht gestanden wäre, weiß ich nicht, wie Kral da an den Ball hätte kommen wollen.
Erinnerst du dich an das Spiel, das Heimspiel gegen den HSV letztes Jahr? Da hatte Kral, glaube ich, war das nicht das zweite oder dritte Spiel, nachdem Kral Lute abgelöst hatte? Oder vielleicht sogar das erste oder das zweite, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er doch auch einen Ball gehabt, wo er sich total verschätzt und der dann hinter ihm
über ihn drüber prallt.
Genau. Und das war für mich ein ähnlicher Ball, nur halt von außen. Also er hat ihn einfach komplett falsch eingeschätzt. Er hat die Flugbahn falsch eingeschätzt. Und das liegt halt auch dann daran, dass er einfach auf dem Niveau mit diesen Standardschützen einfach noch nicht so die wahnsinnige Erfahrung hat. Meiner Meinung nach, und auch, dass er, ich sag mal, die hohen Bälle sind nicht seine Schokoladenseite. Er ist unfassbar gut im 1 gegen 1, er ist wahnsinnig gut auf der Linie. Er ist in vielen anderen Bereichen wirklich ein sehr, sehr fertiger und ein sehr professioneller Torwart, aber in der Beherrschung des Luftraumes, sag ich mal, ist da noch deutlich Verbesserungspotenzial und auch in seinen fußballerischen Fähigkeiten. Aber das sind zwei Dinge, die kann ein Torwart auch lernen. Ich glaube, es wäre jetzt schwieriger für ihn, nochmal 1 gegen 1 grundsätzlich irgendwie anzugehen.
Er wird uns ja auch später noch ein paar Mal den Hintern retten auch.
Ja.
Zu der Szene sei aber noch gesagt, man darf dann auch, ich glaube, da hinten stehen Elvedi und auf jeden Fall Ritter steht da auch noch, meine ich. Man darf Glatzl da auch mehr bedrängen.
Ich glaube, es ist sogar Karlotsch, der da eigentlich zugeordnet ist gegen Glatzl, der ihn dann auch, bevor er losrennt, wegdrückt. Karlotsch lässt sich dann auch fallen. Meiner Meinung nach war das aber jetzt auch etwas, um nochmal auf den Schiedsrichter zurückzukommen, dass ich glaube, dass der Schiedsrichter durch seine relativ kleinliche Linie in der ersten Halbzeit provoziert hat, solche Dinge. Dass sich die Spieler häufig haben leicht fallen lassen. Der hat ein paar Mal bei Standardsituationen sehr, sehr genau hingeguckt und dann auch abgepfiffen und die Leute nochmal genau und genauestens daran erinnert, sich nicht irgendwie festzuhalten, zu klammern. Der pfeift das alles ab als Offensivfoul. Und ich glaube, dass Karlotsch da in der Situation auch drauf spekuliert hat. Es sieht zumindest so aus, er lässt sich da ziemlich theatralisch dann noch so hinfallen. Und aber ganz ehrlich, in der Position zum Kopfball zu kommen, 3 Meter vor der Linie, das ist eigentlich ist das. Das ist hundertprozentig Krals Ding.
Ja, total. Aber das ist mir dann auch zu viel Alibi dann für Karlovic. Dann darf er sich halt verdammt nochmal nicht fallen lassen. Also das ist dann, egal wie der Schiri vorher pfeift, dann lass sie halt nicht theatralisch fallen.
Ja, aber Karlovic hat in manchen Situationen diese Angewohnheit, dass er das macht. Das ist mir schon das ein oder andere Mal aufgefallen. Das funktioniert auch hier und da. Bei ihm ist auch, so wie das ganze Spiel, wie wir es ja vorhin gesagt haben, Licht und Schatten. Ganz nah beieinander. Gilt auch für viele andere Spieler. Aber in der Situation, das geht auf Kral.
Jetzt wird's schlimm.
Denn jetzt,
langsam. Ja. Jetzt kommen Dompe für Baldi, Selke für Königsdorfer und Karabek. Karabek oder Karabetsch? Karabek, glaube ich. Ne?
Schätze.
Kommen für Richter dann übernimmt der HSV auch schon bald die Kontrolle des Spiels, aber nicht ohne, dass wir vorher noch ein kleines Ausrufezeichen setzen. Mhm. Nämlich in der 64. Minute. Das war jetzt nämlich die Szene, die ich vorhin dachte. Da gab es nämlich einen wirklich starken Ballgewinn von Philipp Karlotsch im Zentrum, der robust gegen keine Ahnung wen. Er gewinnt jedenfalls den Ball an der Mittellinie. Tomiak kommt ran, spielt das Ding auf Ritter. Mhm. Der spielt einen Riesenpass. Der ist halb rechts, knapp vorm Strafraum, spielt einen Riesenpass in den Strafraum. Achel rutscht rein, kann das Ding aber nicht mehr kontrolliert aufs Tor bringen. Ich glaube, es liegt daran, dass der Schonlau, der Innenverteidiger des HSV, den Ball noch ganz leicht abfälscht. Daher ändert er die Kurve und ich glaube, deswegen kommt Achel nicht mehr richtig ran. Ja. Ich habe extra nachgeguckt bei FOTMOB. Der XG-Wert dieser Chance liegt bei 0,3. Mhm. Das heißt, in dieser Situation schießen, also von 10 Versuchen landen 3 im Tor.
Ja.
Das ist relativ viel.
Ja. Das ist, war eine Riesenchance. Das muss man so sagen. Das war ein fantastischer Ball gegen alle Wahrscheinlichkeiten und gegen alle Erwartungen gespielt, diagonal. Einer von ganz wenigen wieder leider Diagonalbällen, die wir spielen konnten auch, wo wir die Zeit hatten dazu. Aber das war fantastisch. Und ich sag mal, ich glaube, wenn du jetzt nur von Ache und seiner Abschlussstärke ausgehst, ist das wahrscheinlich ein Ball, den er, bei ihm hat der X-Goals-Wert wahrscheinlich eine 0,5. Ich schätze mal, den macht er in der Hälfte der Fälle. Aber ja, ist halt so.
Ist halt so, hilft dir nichts. Danach spielt eigentlich nur der HSV. Ja. Ab der ungefähr 68., 70. Minute übernehmen die Hamburger die Kontrolle, werden aber zunächst gar nicht so gefährlich. Richtig gefährlich wird es dann aber in der 72. Da kommt nämlich einer dieser doch vermehrten Ballverluste von Marlon Ritter. Er will den Ball halten, will ihn blocken, ist aber in ziemlich aussichtsloser Position, nämlich schon am rechten, von uns aus gesehen, rechten Spielfeldrand, legt sich dann in den Gegenspieler, will irgendwie das Foul bekommen, kriegt er nicht. Er verliert den Ball. Tetschi kann nicht ausputzen. Dompe läuft jetzt mit dem Ball in Richtung unseres Strafraums und da geht's wieder los. Ich habe mir das gerade eben vor der Aufnahme nochmal, ich glaube, 10, 15, 20 Mal angeguckt. In der Mitte läuft Karabek aus dem Zentrum. Wir haben da 2 Sechser stehen und wir haben Jan Elvedi da stehen. Sowohl Tomiak als auch Karlotsch orientieren sich beide zu Dompe und lassen Karabek laufen. Man könnte argumentieren, das haben wir übrigens, ich fühle mich irgendwie, als hätte ich das schon mal erlebt hier, das ist ein bisschen wie ein Déjà-vu, wir reden da häufiger drüber. Man kann argumentieren, natürlich lassen sie ihn laufen. Hinten dran steht ja noch Elvedi und der übernimmt den Karabek schon. Das macht Elvedi aber nicht und zwar aus gutem Grunde, weil nämlich im gleichen Augenblick Selke sich in den Rücken von Chamra stiehlt. Also Chamra verliert Selke aus den Augen. Und in dem Moment steht Elvedi zwischen Selke und Karabek und muss sich für eine Seite entscheiden. Er entscheidet sich letztlich für gar keine und das ist eben auch falsch. Dompe kann das Ding auf den inzwischen freien Mann in unserem Strafraum spielen. Karabek zieht ab und Kral hält. Glücklicherweise.
Ja. Du hast es gut zusammengefasst. Also ich glaube, die 60. Minute ist die spielentscheidende Minute für die zweite Halbzeit mit dem Dreierwechsel. Das sind 3 Spieler, die absolut ihren Stempel auf dieses Spiel draufgedrückt haben, die für 3 Spieler kamen, die man vorher fast gar nicht wahrgenommen hat. Und die einfach auch eine wahnsinnige Qualität mitbringen. Ja, und das hat ja auch jeder nach dem Spiel gesagt. Und das erfordert ein hohes Maß an Konzentration und an Miteinander. Solche individuell guten Spieler halt einfach permanent, also die letzten 30 Minuten permanent vom Tor fernzuhalten, das ist uns halt einfach nicht geglückt. Und klar, es ist wieder eine Frage von Zuordnung und eine Frage von, wer positioniert sich in welchem Raum. Wir haben bis dahin sehr gut eher raumorientiert verteidigt. Das hatte ja Markus Anfang auch vor dem Spiel angekündigt. Das haben wir auch gemacht. Wir haben nicht so arg mannorientiert verteidigt. Von daher kann ich schon verstehen, dass da jetzt nicht jeder direkt wieder den tiefen Lauf mitgemacht hat von den Sechsern. Aber ja, wenn dann halt das Spiel in der 72. Minute ist, du führst 2-1, du merkst, es ist wahnsinnig viel Druck da, da ist Qualität da. Vielleicht ist es dann halt auch einfach dann das eine Mal, dass man dann vergisst oder indem man die Kommunikation einfach vernachlässigt und wo man aufhört, konzentriert miteinander in einem Block zu verteidigen und anfängt, darüber nachzudenken, welche Konsequenzen jetzt was haben könnte. Und ich glaube, das hat man da gesehen. Das war so ein kollektives Wackeln, vor allem, wenn Hamburg über die linke Seite kam.
Ja, jein. Also ich kann nicht verstehen, warum von den beiden Sechsern da keiner mitgeht. Sag ich dir ganz ehrlich, die stehen da wirklich nebeneinander. Die können ihren Schweiß riechen.
Ja.
So nah stehen die da beieinander, Tomiak und Karlosch.
Ja.
Und das muss doch einer verstehen.
Ja,
das
ja.
muss doch einer raffen, dass es nicht gut ist, dass beide hier auf dem Radius von 2 Metern da beide Sechser positioniert sind.
Ja, das ist, natürlich muss das so sein. Das war aber nicht so. Das lag vielleicht auch einfach daran, dass Richter vorher die Zehnerrolle halt einfach ganz anders interpretiert hat als Karabek. Karabek ist permanent mitten in die Tiefe gegangen. Der hat auch ganz viele Dummy-Runs gemacht. Also ist einfach angelaufen, einfach nur um zu laufen. Gar nicht um angespielt zu werden. Einfach nur um Aufmerksamkeit zu erregen, die Abwehrkette zu beschäftigen. Das hat ein Richter nicht gemacht. Das war vorher gar nicht nötig. Und das hat die ganze Statik im Spiel verändert. HSV konnte die Seiten einfach viel besser überladen, dadurch, dass sie einen zentralen Spieler hatten, der das begriffen hat, wie er sich dann zu positionieren hat nach vorne. Und das hat halt einfach wirklich, wirklich gut geklappt und hat gegen unsere raumorientierte Verteidigung dann zwischen der letzten und vorletzten Kette, also zwischen unserer Viererkette und der Doppelsechs, halt einfach dann immer wieder dafür gesorgt, dass da Räume waren, wo ja dann halt entweder ein Dompe rein ist, ein Karabek rein ist, ein Selke mit reingearbeitet hat. Über Selke kann man sagen, was man will, aber der arbeitet viel, der schmeißt sich rein, der ist auch mal ein bisschen drüber, ja, der ist auch mal, der polarisiert auch mal, aber der schmeißt sich rein. Der ist ein bisschen so ein Lamborghini-Hanslick, könnte man sagen.
Er schmeißt sich später ja auch noch rein, so weit sind wir aber noch nicht. Jetzt geht's erstmal los. Der HSV drückt und drückt und drückt. Ich habe irgendwann gar nicht mehr mitgeschrieben. Ich habe hier eine Riesenchance, HSV, noch eine starke Flanke und so weiter und so fort. Sehr viele Flanken.
Ja.
Ich habe den HSV nicht so wahnsinnig intensiv verfolgt in dieser Runde bisher. Ist das normal, dass sie so viele Flanken schlagen oder haben sie das extra gegen uns dann mit Klatzel und Selke vorne drin gemacht?
Also von dem, was ich gesehen habe, ist unter Tim Walter war das Spiel ja sehr, sehr flach angelegt beim HSV und sehr viel auf Speed bis auf die Grundlinie und dann zurück flach, meistens in den Rückraum und dann zum Abschluss. Und Baumgart, finde ich, ist so ein bisschen, also das ist zumindest mein Eindruck, jemand, der etwas pragmatischer, etwas weniger dogmatisch sieht. Und ähnlich wie Markus Anfang sagt, ey, wenn ihr die Möglichkeit habt, eine gute Flanke zu schlagen, aber dann muss es auch eine gute Flanke sein und nicht irgendeine, dann haben wir da vorne natürlich auch mit Selke und Klatzel dann mit einem Doppelsturm dieser Qualität halt auch einfach entsprechende Qualitäten der Luft. Von daher wäre es ja doof, man würde nicht mit Flanken arbeiten. Das habe ich auch in den Spielen, die ich vom HSV bisher gesehen habe, doch hier und da mal wahrgenommen, dass auch mit hohen Bällen gearbeitet wurde von den Außen.
Also gute Flanken schlagen, das können sie. Das haben sie auf jeden Fall bewiesen am Betzenberg. Wie gesagt, HSV drückt und drückt und drückt. Wir haben dann in der 75. Minute, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ein bisschen zur Ehrenrettung, kommt Ache zentral halb links vorm Strafraum oder zentral vorm Strafraum an den Ball und zieht ab. Obwohl links Opoku sehr viel besser postiert ist.
Karlosch.
Karlosch
ist damit gelaufen.
Ja. Okay, Karlosch, wenn er das Ding ablegt, rappelt es da vielleicht auch, tut er nicht. Er sucht den Abschluss und ja, ziemlich schwacher Abschluss.
Ja.
Ache muss 2 Minuten später dann auch raus. Hanslik kommt für ihn und Touré kommt für Chamra. Auch der HSV wechselt nochmal. Ich meine, Reis kommt auf jeden Fall und
Saiti kam noch für Hefti.
Genau, Saiti, die werden, glaube ich, nachher dann auch noch eine Rolle spielen beim 2:2.
Genau.
Dann können wir eigentlich auch besprechen. Es gibt dann noch diese Szene, wo wir vorhin schon besprochen haben, dass Heuer einen abfeuert, der Schiri aber blockt. Ehrlich gesagt, der schießt aus 35 Metern. Also da wäre jetzt mutmaßlich nicht viel passiert.
Nein, nein, nein. Ich dachte nur, wenn der Schiri den Ball da blockt und da gibt es dann Schiri-Ball. Also hätte es Schiri-Ball gegeben in dieser Situation, wäre das nicht schlecht gewesen.
Ja, gut, dann wäre mal im Ballbesitz gewesen, aber aus dem Schiriball kommt der, entwickelt sich ja normalerweise nicht direkt zumindest eine große Chance. Keine Ahnung. Wir hätten den Ball im letzten Drittel gehabt, das stimmt. Hätte Fahrradkette. Am Ende steht es 2-2 und es hat sich angedeutet. Ich habe das hier in meinen Mitschriften auch schon ganz früh stehen. Es riecht nach 2-2. Ich habe es, glaube ich, dreimal reingeschrieben. Mhm. Und am Ende kommt es dann auch. Ich war dann ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig überrascht. Mhm. Ich stand zu dem Zeitpunkt schon. Ich konnte nicht mehr sitzen. Mhm. Aber ich habe es auch zu meinem Sohn gesagt, das fällt gleich. Das geht nicht gut. Es war wirklich absehbar, dass es wieder Sekunden vor Ende passiert, ist halt umso bitterer.
Aber ganz ehrlich, das hättest du wahrscheinlich auch gesagt, wenn wir es dann 2-1 glücklich nach Hause geschaukelt hätten.
Was?
Das war irgendwie, du hast recht, das lag irgendwie so in der Luft, aber dann zu sagen, ja, jetzt fällt gleich noch das Tor und dann, ah, you're right. Also, hätte auch anders sein können. Das war, ja, aber im Endeffekt war es dann auch okay.
Ja, lass uns kurz über die Szene sprechen.
Ja.
Die Situation geht von Dompe aus, der kommt von links in unserem Strafraum, schießt aufs Tor, Elvedi blockt mit dem Kopf nach rechts. Wenn ich solche Szenen sehe, dann weiß ich, warum ich kein Fußballer bin, Alter, ich hätte da Todesangst. Ich würde in 20 kalten Wintern würde ich da meinen Schädel nicht hinhalten. Es gibt da übrigens aus meiner Jugend da eine Szene, die mir bis heute in Erinnerung ist. Erzähl ich dir mal unter uns, wie ich den Kopf eingezogen habe im Bezirksliga-Finale.
Oha.
Wie auch immer, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Jedenfalls, Elvedi blockt das Ding mit dem Kopf nach rechts raus. Dort steht Erik Weckesser alleine gegen 3 Hamburger. Ich habe jetzt ganz oft gelesen, was macht denn der Weckesser und so weiter und so fort. Leute, ganz ehrlich, er hat wieder ein mittelmäßiges Spiel gemacht und er spielt generell keine gute Runde. Aber diese Situation, Erik Weckesser anzukreiden, das ist schon wirklich, das grenzt an Rufmord. Also ganz im Ernst. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Der steht, ich dachte erst gegen 2. Es sind letztlich aber wirklich 3 Hamburger, gegen die er da steht. Ja. Karabek kommt an den Ball. Reis geht, macht den Lauf in die Tiefe Richtung Grundlinie. Und am Strafraum steht noch, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, der auch noch reinkam, den du gerade gesagt hast.
Saiti.
Saiti steht da auch noch. So, was soll denn Weckesser bitte machen?
Ja.
Also wenn er auf Karabek raufgeht, dann schickt er halt den Reis zur Grundlinie und dann flankt der das Ding rein. So, steht er halt da, es kommt auch niemand. Ne? Robinson ist inzwischen eingewechselt worden, ein paar Minuten vorher. Ja. Für Karoc meine ich, ne? Da ist dann für Ritter, Entschuldigung, ich bin komplett wirr. Jedenfalls ist Tomiak dann in die Fünferkette gerutscht nach hinten und Robinson hat einen etwas defensiveren Sechser gegeben. Auch der trottet nur so langsam raus. Mhm. Heuer kommt auch viel zu behäbig raus und am Ende kann man einfach diese Flanke nicht verhindern. Muss man auch gar nicht. Nee. Ist übrigens auch so, dass das können wir auch irgendwann mal anders vielleicht besprechen. Man muss nicht jede Flanke verhindern.
Das geht auch nicht.
Man muss sie halt nur in der Mitte verteidigen.
Also da muss in dem Moment hast du vollkommen recht. Das ist ein Ball, der muss in der Restverteidigung geklärt werden. Das ist die klassische Situation. Da kommt noch ein hoher Ball. Und dann ist es einfach katastrophal, dass wir in der Mitte einfach im Prinzip ein komplettes Loch haben. Also da ist wirklich auf der halblinken Seite, wo der Ball dann nachher hinkommt, wo die Flanke dann ihr Ziel findet, ist einfach niemand. Also der Selke sehen allein.
Ja, aber Elvedi ist bei ihm. Ja. Elvedi ist bei ihm, Elvedi drückt ihn sogar noch. Elvedi ist der letzte Mann und Selke ist der vorletzte Mann. Also man spielt in so einer Situation eigentlich nicht auf Abseits. So, ne? Aber nee. Elvedi steht wirklich so da und drückt ihn noch so weg. Und in dem Moment läuft Selke aber los und Elvedi kommt nicht hinterher. Also Elvedi hat einfach schlicht den Lauf verpasst und kommt dann eben zu spät und Selke haut ihn rein.
Also entweder du rückst da konsequent raus, auf den Ball drauf und versuchst sozusagen den Ball zu verteidigen und guckst, dass du es dann mannorientiert hinten irgendwie wegverteidigst, falls der Ball noch kommt. Oder du bleibst massiert hinten drin stehen. Das, was wir gemacht haben, war nichts von beidem. Wie du gesagt hast, teilweise sind Spieler langsam rausgerückt, ohne irgendwie Kontakt zu irgendwas. Und in der letzten Linie waren zu große Löcher für diese Situation. Dann fängst du dir halt so ein Ding noch in der letzten Minute möglich. Das ist dann der Preis.
Und es wäre dann ja vielleicht sogar noch dicker, hätte vielleicht sogar noch dicker kommen können. Ich habe mir das gar nicht mehr aufgeschrieben, weil ich dann schon so ein bisschen frustriert war. Es gab dann noch diese eine Szene, in der noch eine Minute später, wo Elvedi erst den Ball im Strafraum gegen den Körper bekommt. Er rutscht rein, will in eine Reingabe reinrutschen, kriegt den Ball gegen den Körper und dann fällt ihm der Ball wohl, prallt ihm gegen den Arm. Ich habe es nicht genau gesehen. Baumgart hat sich hinterher bitterlich beschwert und hat auch irgendwelche Behauptungen aufgestellt, wo ich dann immer denke, ey Leute, ihr seid erwachsene Männer, benehmt euch doch einfach mal, hört doch mal auf, so rumzuheulen. Dieses Gejammere, ich kann es kaum ertragen, dass er gesagt hat, hier, wenn das auf der anderen Seite gewesen wäre, wäre das 5 Minuten gecheckt geworden, weil man ansonsten nicht gesund nach Hause fahren kann oder ähnliches, hat er gesagt. Oh. Ich habe mich in letzter Zeit ganz oft mit Handballern über Fußballer unterhalten und ich bin inzwischen der festen Ansicht, dass Fußballer einfach komplett alle Heulsusen sind. Die sagen dann immer, ja, Emotionalität und so weiter und so fort, aber letztlich sind es einfach Jammerlappen. Sorry.
Ja, also ich hätte mich wahrscheinlich, wenn es für Lautern gewesen wäre, auch ein bisschen geärgert, wenn es nicht nochmal gecheckt worden wäre. Ich weiß auch nicht, warum es nicht gecheckt worden ist.
Ja, das ist ja alles in Ordnung. Ja. Mir geht es um den Spruch. Mir geht es dann darum, einfach statt zu sagen, fand ich nicht gut, ist mal aus meiner Sicht ein Fehler, hätte er checken müssen, verstehe ich nicht. Drückt er halt den dann Vergleich noch drauf, ja. von wegen, ja, wenn das auf der anderen Seite, das ist doch kindisch.
Ja.
Leute, das sind erwachsene Männer, also verstehe ich nicht.
Ja. Ja. Ist deine Meinung. Ich schließe mich in großen Teilen an. Auf der anderen Seite fände ich es auch irgendwie komisch, wenn alle Leute irgendwie so roboterhaft dann irgendwie sagen, so ja, sachlich gesehen ist es ja alles so und so und so. Also ein bisschen Emotionalität und Irrationalität, das ist schon okay. Und ich finde jetzt auch Steffen Baumgart so als Typ, also ich weiß nicht, ob das, ich finde ihn als Typ, der hat irgendwie was Spezielles, keine Ahnung.
Ich will gar nichts gegen den Baumgart sagen, ist alles in Ordnung. Das ist nur so. Ich wundere mich da in letzter Zeit sehr häufig drüber.
Ja. Gut. Ich war auch eher immer im Handball als im Fußball unterwegs. Meine Fußballkarriere hat sehr spät begonnen. Ich werde da mal irgendwann in einer Ask Me Questions Folge mal drüber sprechen.
Hat sie spät begonnen und früh wieder aufgehört?
Ich habe nicht viele Spiele gemacht, ja. Auf relativ niedrigem Niveau. Aber ich hatte ein paar Assists.
Ich hab meine komplette Karriere, glaube ich, 2 Tore geschossen.
In meiner grandiosen Rückkehr in den Fußball als Student habe ich ein Spiel gemacht, in dem ich mich verletzt habe, in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde als Rechtsverteidiger, 1 Tor vorbereitet und 1 selbst gemacht habe nach Ecke. Das ist meine Karriere in a nutshell eigentlich. Viel mehr gibt es über mich nicht zu berichten.
Aber du warst aber kein Schienenspieler, oder?
Rechter Verteidiger in der Viererkette.
Es ist schon ein paar Jahre her, dass du da runtergelaufen bist.
Das ist schon ein paar Jahre her. Ja, und das ist auch gut, dass das vorbei ist. Für alle Beteiligten.
Gerüchte besagen ja, dass du sehr gute Freunde hast, die dich noch nie haben rennen sehen. Aber jetzt lassen Sie sich über dich sprechen, sondern über dein Fazit zum Spiel.
Mein Fazit? Ja, okay. Also, ja, irgendwie fühlt es sich, also erstmal so. Ein 2-2 ist vollkommen okay. Ich glaube, wenn man in die Statistiken reinguckt, sind wir eigentlich noch ganz gut bedient damit. Was man aus den Statistiken auf den ersten Blick nicht rausliest, ist, wie unterschiedlich mal wieder die Halbzeiten waren. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir wieder über das Thema Fitness sprechen müssen oder ob wir über das Thema, ist diese Mannschaft in der Lage, die Konzentration und die Leistung auch über 90 Minuten hochzuhalten, wird es wieder eine Saison der fragilen zweiten Halbzeiten, sage ich mal, sprechen müssen. Aber es gibt schon einen Wert, der enorm abgefallen ist in Halbzeit 2. Ich würde das ganz gerne mal hier kurz aufarbeiten, wenn ich darf.
Bitte.
Und zwar habe ich mir mal die Zweikampfstatistik angeguckt. In der ersten Halbzeit wurden wir zu Recht auch von Thorsten Matuschka, genannt Tusche, dafür gelobt, dass wir so aggressiv und wirklich präsent in den Zweikämpfen waren, eng dran an den Männern, vor allem in den Räumen, wo es gefährlich werden könnte. Da hatten wir tatsächlich 61% gewonnene Zweikämpfe. Wir haben 38 Zweikämpfe gewonnen in der ersten Halbzeit und Hamburg nur 24. Das hat man auch gesehen. Darunter waren vor allem auch die wichtigen. Und jetzt kommt's. In der zweiten Halbzeit dreht sich dieses Bild und zwar genau ins Gegenteil. Wir haben in der zweiten Halbzeit 34 Zweikämpfe gewonnen und Hamburg 52. Damit haben wir nur noch 39% gewonnene Zweikämpfe auf Seiten des FCKs in der zweiten Halbzeit bei insgesamt mehr geführten Zweikämpfen. Das heißt, im Endeffekt hat der HSV mehr Zweikämpfe gewonnen als wir insgesamt. Obwohl wir die erste Halbzeit eigentlich dominiert haben mit 61% der Zweikämpfe. Sehr gutes Beispiel dafür, ohne jetzt jemanden einfach irgendwie in die Ecke stellen zu wollen. Aber gucken wir uns die Leistung von Jannis Heuer an. Jannis Heuer hat in der ersten Halbzeit 7 Zweikämpfe gewonnen, im ganzen Spiel 8. Das zeigt als Beispiel, was das Problem war. Nämlich wir haben dann die letzten Zweikämpfe, die wir in der ersten Halbzeit noch alle gewonnen haben, einfach nicht mehr gezogen. Wir hatten keinen Zugriff mehr, auch keinen Zugriff mehr in der Zentrale. Vor allem gegen Ende der zweiten Halbzeit, was dazu geführt hat, dass der HSV seine spielerische und individuelle Klasse viel mehr auf die Strecke bekommen hat in der zweiten Halbzeit und wir dann auch zu Recht eine 2-Tore-Führung wieder abgenommen bekommen haben.
Du beziehst dich auf bundesliga.de, vermute ich?
Ich beziehe mich auf bundesliga.de.
Okay.
Hast du eine andere Zahl?
Nein, gar nicht.
Aha.
Gar nicht.
Okay.
Ich bin, also bei FODMOB sind diese Zahlen immer sehr viel niedriger. Es kommt auch immer darauf an, wie man Zweikämpfe dann natürlich auch definiert.
Ja.
Und wann sie als gewonnen gelten, aber da sieht es ähnlich aus.
Ja, ja.
Auch da, also auch das Beispiel Heuer passt in dem Fall auch.
Ja. Also es ist schon ganz,
generell
ganz deutlich, der Leistungsabfall, auch der individuelle Abfall dann in der zweiten Halbzeit, der war schon ganz deutlich spürbar. Man hatte wirklich das Gefühl, gegen Ende der zweiten Halbzeit, es hätte ein offener Schlagabtausch werden können, wenn wir den einen oder anderen Zweikampf dann doch nochmal in der Konsequenz geführt hätten wie in der ersten Halbzeit. Oder wenn wir den einen oder anderen Pass nach vorne, Umschaltmoment besser genutzt hätten. Dann hätten wir da noch etwas mehr holen können. Für den Samstag hat es einfach nicht gereicht. Im Endeffekt ist das, was du gesagt hast am Anfang, auch meine Position, ein 2-2 nehme ich gerne mit gegen den HSV. Das ist in Ordnung. Würde ich so unterschreiben.
Ja, es ist auch, wenn man sich die erwarteten Tore anguckt, die XG-Statistiken, ich beziehe mich jetzt auf fodmob.com, haben wir in der ersten Halbzeit 0,22 für uns und 0,59 für den HSV.
Ja.
Ich erinnere daran, wir gehen mit 1-0 in die Halbzeit.
Ja.
Und nur die zweite Hälfte betrachtet, haben wir 0,61 für uns in der zweiten Hälfte und 1,94 für den HSV bei FODMOB. Das heißt, alles in allem sprechen wir von 0,84 erwarteten Toren bei uns und 2,53 beim HSV. Beim bundesliga.de ist es ein bisschen höher noch, unsere Statistik zumindest, die vom HSV, ich glaube auch ein bisschen höher. Ne?
Mhm.
Also letztlich, so betrachtet können wir eigentlich sogar vom Glück sprechen, dass wir überhaupt einen Punkt geholt haben. Aber XG sagen halt nicht immer alles oder erzählen nicht immer das ganze Spiel.
Das stimmt. Aber was man sagen muss ist, wenn wir aus 1,21 XGs 2 Tore gemacht haben, heißt das schon, dass wir halbwegs effizient gespielt haben und das kann man so auch sagen. Also wir haben wirklich aus den Chancen, die wir hatten, 2 Tore zu machen, ist ordentlich. Aus 3 X-Goals nur 2 zu kriegen, das hat viel mit Julian Kral zu tun. Gerade auch in der zweiten Halbzeit. Das haben wir vielleicht noch nicht so gut rausgearbeitet, aber in der zweiten Halbzeit war er derjenige, der uns dann wirklich den Punkt dann im Endeffekt dann doch festgehalten hat. Ich finde aber, man kann trotzdem noch mal ein kleines Spotlight auch auf noch ein paar andere Spieler werfen. Also wir hatten jetzt im letzten Spiel zum Beispiel Jamra und Ritter nicht dabei. Und ich finde, das hat man auch gemerkt. In diesem Spiel war, ich finde Jamra als Rechtsverteidiger ein klares Upgrade zu alledem, was wir sonst im Kader an Optionen haben. Also sowohl zu Touré als auch zu Jean Zimmer finde ich Jamra in der aktuellen Phase, in der Form, wie er sich präsentiert, was er macht auf dem Platz. Ich finde, er hat eine hohe Spielintelligenz. Er versucht Dinge, er ist mutig, er dribbelt auch mal an. Er ist einer, der hat schon das ein oder andere Spiel gespielt, das merkt man. Der ist pressingresistent in den allermeisten Fällen, der hat eine gewisse Ruhe. Das haben Touré und Zimmer auf dieser Position so nicht. Trotzdem haben wir weiterhin die Diskussion darüber, muss Tomiak auf der 6 spielen? Was ist denn eigentlich mit Afis Aremu? Ich habe gehört, dass er im Test gegen Stuttgart eine ganz gute Performance angeboten hat, sich dann aber, glaube ich, irgendwie verletzt hat. Weiß ich nicht. Also, ob wir da nicht noch irgendwie eine Option haben, dann doch nochmal zu gucken, ob man nicht Tomiak dann doch eher in die Innenverteidigung wieder zieht. Etwas, für das wir ja schon länger hier die Trommel rühren. Dass man mal mit Tomiak nicht auch unbedingt auf der 6 planen sollte. Jokota war nicht dabei, hat sich offensichtlich auch kurzfristig verletzt. Der hat mir in Hannover sehr gut gefallen. Also ich hoffe, dass der bald wieder fit wird. Der ist auf rechts auf jeden Fall eine starke Option, obwohl man sagen muss, dass Tetschi auch nicht sein schlechtestes Spiel gemacht hat. Er hat ja immerhin ein Tor geschossen. Er war aktiv, er war bemüht, er hat wirklich auch Hamburger Abwehr beschäftigt in der einen oder anderen Situation, hat mir ganz gut gefallen, nicht nur aufgrund seines Tores.
Sehr gut, dass du es ansprichst. Das müssen wir auch mal sagen. Wir haben in letzter Zeit auch hier, wir zwei in unseren Folgen immer wieder Tetschi als schlechtesten Spieler ausgemacht. Am Samstag war er echt in Ordnung.
Ja, das gehörte er zu den Besten, finde ich.
Ja.
Also generell unsere Offensive hat mir ganz gut gefallen. Die Defensive, ja, so lala. Aber ich finde trotzdem, wir müssten nochmal drüber nachdenken. Jetzt haben wir im letzten Podcast haben wir ja sozusagen Markus Anfang aufgefordert. Gut, dass er uns zugehört hat. Dann doch mal über die Doppelsechs nachzudenken. Hat er jetzt gemacht.
Diese Hybris.
Ja, kann auch Zufall sein. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen, weil wir sind ja als Podcast ein Gesamtkunstwerk. Und von daher, also ich glaube, dass Karloc und Tomiak noch nicht die Sechs sein wird, die Doppel-6 sein wird, unsere Go-To-Doppel-6, wenn wir wieder mal im 4-2-3-1 auflaufen sollten. Weiß ich nicht, ob wir da dran festhalten sollten oder ob es da nicht vielleicht doch noch ein paar andere Optionen gäbe, die man zu prüfen hätte. Vielleicht ein tieferer Ritter, vielleicht ein Aremu, vielleicht auch ein Jamra wieder auf die 6 und dann doch eher ein Touré nach rechts und dann wieder mit einem asynchronen Aufbau arbeiten. Also mit einem asynchronen Viererkette. Ja, da gibt es bestimmt einige Optionen, die sind auch noch nicht am Ende. Aber jetzt lange Rede, ne? Aber ich wollte noch was sagen. Ich finde, wir haben, das haben wir auch im letzten Podcast schon gesagt, man sieht schon ein bisschen was von der Handschrift von Markus Anfang. Man sieht, was er will. Und ich finde, man sieht auch in der Mannschaft mehr Optionen was das Spiel mit dem Ball angeht, als das, was wir in der letzten Saison gesehen haben. Der letzte Trainer, unter dem wir so einen progressiveren Ansatz probiert haben, in dem wir so hoch standen, in dem wir mit so viel Risiko teilweise auch mal die Bälle in die Zentrale gespielt haben, war Dimitri Gramotzis. Und unter Dimitri Gramotzis sind wir grandios gescheitert. Das heißt, mit Markus Anfang sind wir definitiv schon einen Schritt weiter. Jetzt können wir uns nicht unbedingt, meiner Meinung nach, mit Hannover 96 und dem HSV messen. Das hat man gesehen. Die haben ganz andere Kaderoptionen. Die haben teilweise Säulen in der Mannschaft. Wenn du dir einen Halstenberg anguckst bei Hannover, wie der mit einer Ruhe von hinten raus das ganze Spiel defensiv organisiert und offensiv mit aufzieht. Mit Christiansen im Mittelfeld, mit Tresoldi und Gangkamp vorne drin, die wirklich super präsente Spieler sind. Mit Rochelt, der, ich glaube, von Elversberg gewechselt ist zu Hannover 96. Wirklich ein klasse Mittelfeld. Auf der anderen Seite noch mit Lee. Das ist meiner Meinung nach nochmal eine andere Qualität, als wir bei Lautern im Kader haben. Auch wenn wir unsere Spieler lieben und wenn wir wissen um ihre Qualitäten. Aber für mich sind das nochmal andere Kaliber. Ob du dann Muheim hast, Schonlau, bei Hamburg, Meffert, das sind einfach Spieler und dann noch solche Optionen auf der Bank. Meiner Meinung nach können wir uns damit diese Saison noch nicht wirklich messen. Ja, wir können denen mal einen Sieg abringen. Ja, und so ein Spiel kann auch mal 2-1 für uns ausgehen. Das ist nicht, wir sind nicht zum Verlieren verdammt, wenn die Großen kommen. Aber mit unserem Ansatz, mit dem wir spielen mit, wir arbeiten mit der Viererkette, wir gehen auch ein gewisses Risiko und so, werden wir gegen die Mannschaft mit dieser Qualität, mit der individuell höheren Qualität und der größeren Kaderbreite irgendwann an unsere Grenzen stoßen, auch innerhalb unseres Kaders. Noch eine Sache und dann bin ich fertig. Die wichtigsten Säulen in unserer Mannschaft, Ache, Ritter, Tomiak, Kral, ich finde mittlerweile auch Jamra in der letzten Reihe, das sind die, die meiner Meinung nach schon noch ein bisschen Potenzial nach oben haben, was Fitness angeht, was ja, auch jetzt Spielpraxis angeht, die kommen alle jetzt aus einer Verletzung, Ache laboriert die ganze Zeit schon rum, Ritter war jetzt im letzten Spiel nicht mit dabei. Also wir brauchen jetzt mal eine konstante Formation, vor allem auch hinten, damit wir nicht wieder den gleichen Fehler machen wie in der letzten Saison und nach 25 Spieltagen mit gefühlt 40 verschiedenen Abwehrformationen gespielt zu haben.
Also die Chamra-Sache, die würde ich mal, da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Dafür hat er mir jetzt zu wenig Spiele gemacht und dafür, also er hat auch noch keine Position. Also mich, das stört mich, dieses Rumgeschiebe, mal auf der 6, mal auf rechts außen. Da würde ich mir schon wünschen, dass man dann irgendwann mal sich festlegt. Und wenn es in Gottes Namen Thunberg auf der 6 ist, dann ist es halt so. Ich sehe ihn da auch nicht. Ich finde, wir haben da nach wie vor ein Loch, solange von Aremu offensichtlich nichts kommt. Ich fand Robinson jetzt bis auf die letzte Szene, wo er mir zu zaghaft da rüberrückt, also Schrägstrich gar nicht rüberrückt, fand ich nicht so schlecht. Das hat mir, der kam auch gleich mit Selbstbewusstsein da rein. Hat sich auch gleich mal 2-3 Mal im Körper dann auch einfach mal reingehauen. Und so auch Bälle verteidigt. Das fand ich ganz gut. Das kann vielleicht noch was werden. Man muss aber bedenken, klar, der kam bei uns aus der Jugend, der ist aber auch schon 23, in Anführungszeichen schon 23. Das ist natürlich noch wahnsinnig jung, gerade aus meiner Sicht, aus unserer Sicht.
Ein halbes Kind.
Aber es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie das nächste Jahrhunderttalent.
Ja, das stimmt. Das ist vielleicht Mika Haas dann.
Ja, also andere sind in dem Alter schon gestandene Zweitligaspieler oder zumindest Drittligaspieler. Das ist Robinson noch nicht. Vielleicht wird das noch. Wir schauen mal. Also da ist definitiv, da fehlt's.
Ja.
So, und ich würde aber nicht Chamra dahinstellen. Ich würde tatsächlich, nach dem, was ich gesehen habe, würde ich mir schon wünschen, dass der auf der rechten Seite bleibt.
Ja, ja.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Touré einen guten Sechser abgibt. Von seinen Fähigkeiten her, nicht von seiner Ausstrahlung her und nicht von seiner Körpersprache her. Aber der ist robust, der ist zweikampfstark und er kann auch mal ein Bällchen spielen. Die Bällchen kann er besser spielen als Tomjak, auch wenn der es gestern zwei, drei Szenen sehr gut gemacht hat. Also mir ist Tomjak lieb als auf einer Doppel-6, aber bitte nicht mehr als alleiniger 6.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, ein gutes Spiel aus der Doppel-6 heraus ist jetzt auch noch kein Zeichen dafür, dass Tomjak jetzt auch ein wahnsinnig guter Doppelsechser ist. Also ich glaube, auch wenn er in der Fünferkette gespielt hat, ist ja immer die Frage, Fünferkette, Viererkette, Doppelsechs. Tomjak hat sich ja auch oft mal hinten reinfallen lassen. Diese zentrale Rolle und auch zentralaufbaumäßig ist Tomjak auch schon von den Innenverteidigern, die wir haben, bisher auch der aktivste. Egal, ob er auf der 6 spielt oder ob er in der Innenverteidigung spielt. Den brauchst du da schon zentral. Aber ich glaube, mit dem Ball ist es tatsächlich dann, also wenn wir wirklich einen gepflegten Ball, einen Spielaufbau machen wollen, und ich glaube, das will Markus anfangen, da haben wir auch unterschiedliche Varianten, Zweieraufbau, Dreieraufbau, jetzt auch mal einen Viereraufbau gesehen gegen den HSV, mal einen breiten Aufbau gemacht, also er will ja einen variantenreichen Weg von hinten raus finden, und da ist Tomjak halt einfach meiner Meinung nach im zentralen Mittelfeld eine Position, die man dann eher, ja, jetzt nicht verschenkt, aber die man stärker besetzen könnte im Spielaufbau. Und das ist das, was mich so ein bisschen befremdelt, wenn ich ihn da auf der 6 sehe. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, Markus Anfang hat jetzt in diesem Spiel und auch davor immer relativ lange an seiner Startelf festgehalten. Der wechselt immer erst sehr spät dann. Auch jetzt gegen Hamburg, erst in der, glaube 77., 78. Minute waren die ersten Wechsel. Jamra hat irgendwie mit Krämpfen auf dem Boden gelegen. Ache ist ja sowieso von Verletzungen geplagt. Aber das sind dann natürlich dann auch Spieler, die das Spiel vorher geprägt haben, die dann gleichzeitig rausgehen. Und dann kommen Touré und Hanslik und sind beide sowohl mit Spieltempo als auch der Spielsituation, ich würde es nicht sagen überfordert, aber sind deutlich an ihrer Leistungsgrenze in ihrer aktuellen Verfassung. Wie gesagt, Hanslik ist ein toller Spieler. Ich sehe ihm gerne zu. Er haut immer alles rein. Aber jetzt hat man gemerkt, kommt er an eine Grenze, was sein Leistungsvermögen angeht, gegen so einen Gegner. Und das hat man auch bei Touré gesehen, gerade in der Rückwärtsbewegung, wenn dann ein Dompé auf ihn zugelaufen ist. Das war schon ein deutlicher Unterschied in der Qualität. Und Robinson, ja, keine Frage, der kann sicherlich noch sich ein bisschen entwickeln. Aber Yama hat auch keinen wirklichen Impact wieder mal gezeigt. Und Jean Zimmer kam
den
dann.
Den habe ich schon abgeschrieben.
Ja, und Jean Zimmer kam dann für Tachi nochmal rein, aber dann auch in der Nachspielzeit. Das war wahrscheinlich eher dann nochmal, um vielleicht nochmal einen Konter auszuspielen über seine Schnelligkeit oder dann auch einfach nur ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Also da haben wir halt auch einfach nicht wirklich viele Optionen. Clement jetzt gar nicht mehr im Kader gewesen in diesem Spiel, obwohl er in den letzten Spielen eigentlich immer in der Startelf gestanden hat. Könnte man auch vielleicht nochmal drüber sprechen, aber fällt mir auch schwer, das zu beurteilen, warum er jetzt im Prinzip aus der Startelf auf die Tribüne rotiert ist. Kann ich nichts zu sagen, habe auch die Trainingsleistung, kann ich nicht beurteilen. Fand es richtig, dass man mit Karlocz wieder ein bisschen mehr Körperlichkeit ins zentrale Mittelfeld reinbringt, aber warum man ihn dann nicht wenigstens mitnimmt, habe ich jetzt nicht verstanden.
Das ist die alte Philipp Clement-Problematik.
Ja.
Das ist ja ist inzwischen auch der dritte, vierte Trainer, bei dem es nicht so nicht funktioniert.
Ja, ja.
Ja, es ist halt doch nicht diese Boeing, was die damals angekündigt wurde. Es
ist eher so die Cessna.
Du erinnerst dich an dieses schiefe Bild von Dirk Schuster.
Ja, das ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob das ist, was ihn so hemmt, dass er damit so viel Vorschusslorbeeren gekommen ist. Ich glaube.
Nee, ehrlich gesagt glaube ich, dass es einfach kein Zweitliga-Kicker ist.
Das, glaubst du, dass er für die Erste jemand ist, oder wie?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es ein Spieler ist. Also ich weiß nicht, ich rede es da ein bisschen ins Blaue. Aber ich glaube, diese Körperlichkeit, der wäre besser aufgehoben in so einer Mannschaft, die oben dabei ist. Der wäre vielleicht sogar bei einer Mannschaft wie Magdeburg vielleicht so ganz gut aufgehoben sogar, ne? Die einfach ein anderes Spiel pflegt. Er wäre vielleicht auch in unteren Gefilden der ersten Liga ganz gut aufgehoben. Aber das ist dieses Betze, Kampf, Spektakel, Ding. Ich weiß nicht, ob er dafür der richtige Mann ist.
Ja.
Aber das ist jetzt irgendwie auch nur so oberflächliches Geblubber von mir, was ich so beobachte. Mhm. Es ist nicht so, dass er gefällt mir auch nicht so richtig, wenn ich ihn spielen sehe.
Ich finde,
ganz vielen Situationen.
Ja, ich finde, der hat schon Bewegungen und Bälle, die sonst wenig
total haben.
Aber ja, die Frage natürlich ist, nützt es uns was in der aktuellen Phase?
Und genau, er hat natürlich auch Qualitäten, die kein anderer hat. Ne? Wir haben über das Tor gesprochen gegen die Hertha.
Ja.
Das macht kein anderer in unserem Kader, macht dieses Tor so. Keiner kann das, kein anderer.
Ja, ja.
Das ist schon klar. Aber wie gesagt, es ist jetzt inzwischen der dritte Trainer, 1, 2, 3, der vierte Trainer sogar, unter dem es nicht funktioniert. Und da muss man sich halt irgendwann fragen, liegt es am Spieler oder liegt es an ganz vielen Trainern, die ihn nicht leiden können.
Ja.
Aber es ist erst der 6. Spieltag. Es sind ja noch ein paar Spiele zu machen. Ich habe jetzt dummerweise die Tabelle nicht offen.
Wir haben 8 Punkte.
Könnte ich euch sagen, dass wir jetzt 8 Punkte haben. Nach 6 Spielen, 2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Ich finde, das ist in Ordnung. Ich bin nicht begeistert. Lass mir jetzt irgendwie nicht keine Markus-Anfang-Konterfeis auf T-Shirts drucken. Aber ich finde, 8 Punkte nach 6 Spielen ist okay. Wir sind 10. Wenn wir weiter so punkten, ist das schon in Ordnung. Dann sind wir am Ende im gesicherten Mittelfeld und das ist das, was wir anpeilen sollten.
Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Start in die Saison. Das muss ich wirklich sagen. Ich finde, wir haben von dem, was wir auch vor der Saison besprochen haben, dass es schön wäre, wir würden uns im Mittelfeld aufhalten, wir hätten jetzt weniger Kontakt nach unten, vielleicht eher linsen wir nochmal den einen oder anderen Platz, nicht bis zum dritten, sondern den einen oder anderen Platz nach oben. Da sind wir, glaube ich, gut mit dabei. Wir haben die Spiele, die wir gewinnen müssen, in Anführungszeichen, die haben wir gewonnen. Die man unentschieden spielen kann, die haben wir unentschieden gespielt. Gegen Fürth und gegen Hamburg sind unentschieden jetzt keine. Es ist jetzt keine Backpfeife gefühlt. Und
keine Schande.
Ist keine Schande. Und die beiden Niederlagen gegen Hannover, die eine sehr stabile Leistung gezeigt haben, eine sehr erwachsene Leistung gezeigt haben, und gegen Hertha, ist okay. Ja, also ich finde, der Saisonstart ist gut. Ich würde nicht mal sagen solide, ich würde sagen, der ist gut. Und jetzt kommen 2 wichtige Spiele. Die nächsten beiden Spiele.
Ganz kurz, der ist gut, wenn man sich die Punkteausbeute anguckt, das auf jeden Fall. Wenn man natürlich das Hannover-Spiel anguckt, war das eine Katastrophe. Das Spiel gegen Hertha haben wir ausführlich besprochen. Defensiv ist da, wir haben es auch am Anfang dieser Folge gesagt, defensiv ist da noch vieles zu tun.
Da, ganz kurz,
wir können es,
da würde ich gern rein und nochmal vehement widersprechen. Ich finde nicht, dass das Hannover-Spiel eine Katastrophe war. Das, was jetzt am Wochenende auf Schalke passiert ist, ist eine Katastrophe. Wenn du 3-0 führst und dann am Ende 5-3 verlierst, das ist eine Katastrophe. Gegen Hannover, in Hannover, 3-1 zu verlieren, ist keine Katastrophe. Es war ein scheiß Spiel, aber es war keine Katastrophe. Und da sind wir noch weit weg davon, von dem Niveau. Hier Schalke, Trainer raus, Sportvorstand raus, alle raus, alles neu, vollkommene Panik. Auch Darmstadt hatten wir ja vor der Saison, war ja mein Tipp auf schwierig. Hat man gesehen, ist schwierig. Und Nürnberg war ja dein Tipp auf schwierig, auch schwierig. So, und da sag
ich wollte es auch noch ansprechen.
Da sage ich, doch, hey, in den Gefilden sind wir gar nicht. Bei uns wird gar nicht über einen Trainer geredet. Bei uns wird gar nicht irgendwie über, ey, jetzt habt ihr euch ein 3-0 zu Hause abkaufen lassen in 5-3. Weißt du noch, was es mit uns letzte Saison psychologisch gemacht hat? Als wir dieses Spiel in Hannover 3-0 geführt haben und dann 4-3 verloren haben?
In Düsseldorf.
Das war der Knackpunkt der Saison. Und das ist uns noch nicht passiert. Die Mannschaft ist noch nicht zerbröselt bisher. Und das ist schon mal gut.
Weil sie verdammt nochmal Ache eine Colaflasche an den Kopf geworfen haben, damit ich bis heute stinkig und dafür nicht mehr ordentlich bestraft wurden. So.
Ja.
Ja, du hast recht. Verbal abrüsten nennt man das, glaube ich. Es war keine Katastrophe, es war aber schlichtweg keine gute Leistung.
Ja.
Und auch die Nummer gegen Hertha muss man einfach dann am Ende auch nicht verlieren.
Ja.
Aber wir können mit der Punkteausbeute auf jeden Fall zufrieden sein.
Auch da, weißt du, ich denke jetzt halt einfach, ich war ja wirklich sehr kritisch gegenüber Markus Anfang. Und ich will jetzt auch nicht wieder alles schön färben, was wir gesehen haben. Es gibt super viele Möglichkeiten, noch Dinge besser zu machen. Und das ist auch gut so. Wir sind gerade erst am Anfang der Saison. Aber ich sehe schon Dinge, die sich verbessert haben. Ich sehe Ansätze, die mir gut gefallen. Ideen, wie man, auch wenn man den langen Ball spielt, wie man dann wenigstens den zweiten Ball angehen will. Das hat man vorher unter Funkel und Schuster in ganz, ganz wenigen Situationen überhaupt mehr wahrgenommen, dass wir ein Gegenpressing-Modell hatten zum Beispiel. Das sieht man unter Markus Anfang ganz deutlich. Und wenn es weitergeht und die Mannschaft diese Entwicklung mitmacht, kann ich mir vorstellen, dass das eine schöne Entwicklungssaison wird, in der wir diese Mannschaft, diesen Kader stabilisieren können auf Zweitliganiveau, indem wir sagen können, damit haben wir dann eine Base, auf die können wir aufbauen und die steht nicht mehr so auf tönernen Füßen wie dieser seltsam zusammengestellte und wackelige Kader der letzten Saison.
Wir können es am Samstag, glaube ich, beobachten, wie stabil der Kader ist. Dann fahren wir nämlich nach Bayern und spielen gegen den Jan aus Regensburg.
Ist Regensburg in Bayern oder ist es in Franken?
Das ist tiefstes Bayern.
Ja, ich habe keine Ahnung.
Das ist doch nicht Franken.
Ich weiß das nicht. Regensburg.
Ich weiß es nicht. Ich google das jetzt gleich.
Okay, nicht, dass
ich mich jetzt zum Affen mache.
Wir haben hunderte Hörer in Bayern, denk dran.
Ja.
Und Hörerinnen.
Regensburg vor allen Dingen.
Ja.
Wie auch immer.
Ja, Regensburg.
Das hast du mich aus dem Konzept gebracht. Regensburg ist letzter.
Ja.
Regensburg hat jetzt, glaube ich, den ersten Sieg geholt, oder?
Mhm.
Kann das sein?
Mhm. Die haben verloren. Ich weiß gar nicht, wann die den ersten. Die haben erst ein Tor geschossen.
Ach stimmt, die haben 3-0 gegen Münster verloren. Münster hat den ersten Sieg seit x Jahren in der zweiten Liga geholt.
Ja.
Du hast recht.
Ich weiß
jedenfalls, da fahren wir hin. Da fahren wir hin am Wochenende und da sollten wir doch punkten. Am besten dreifach.
Also wenn du dir die Statistiken von Regensburg anguckst und auch die Leistungen, die Regensburg bis jetzt gezeigt hat, die sind schon aktuell die definitiv schlechteste Mannschaft. Also in 6 Spielen nur ein eigenes Tor, daraus überhaupt einen Sieg zu haben, ist eigentlich echt ein Meisterwerk. Mit Braunschweig und Schalke zusammen die schlechteste Abwehr mit 16 Gegentoren. Ich glaube, in den Trend sollten wir jetzt rein. Ich wünsche mir einen Auswärtssieg gegen Regensburg. Ich finde, wir sollten da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Die Spiele, die wir spielen, die wir gewinnen müssen, sollten wir gewinnen. Ulm, Münster, Regensburg, der nächste Aufsteiger.
Erinnerst du dich ans letzte Spiel gegen Regensburg auf dem Betzenberg?
Ja, das war ganz, ganz, oh, was war das? War das ein 1-1?
Das waren 2-0 für Regensburg.
Echt?
Die sind am Ende sang- und klanglos abgestiegen, aber haben auf dem Betze gewonnen und haben uns auch in dem Spiel komplett in Schneid.
Okay, ja, nee, dann habe ich verdrängt, erfolgreich.
Aus guten Gründen.
Mhm.
Wir verdrängen uns jetzt auch Richtung Feierabend oder hast du noch was zu melden?
Nö, das wäre alles. Wie hat es dir gefallen?
Diese Aufnahme oder dieses Spiel?
Beides.
Wir waren ein bisschen müde. Aber wir haben uns reingelabert und ich dachte zwischendrin, oh krass, wir schaffen es endlich mal, die Stunde nicht zu reißen. Ich habe mich zu früh gefreut.
Ja, das ist
auch über eine Stunde 20 gleich, eine Stunde 18.
Erstmal kann ich diesen Fetisch nicht verstehen, dass du sagst, wir müssen unbedingt diese Stunde die ganze Zeit, wir müssen das sagen, was gesagt werden muss. Das ist das Wichtigste, das ist unsere Daseinsberechtigung. Und wenn es anderthalb Stunden dauert, wenn es fünf Stunden dauert, dann dauert es so lange. Das ist.
Nee, fünf Stunden Aufnahme möchte ich nicht machen. Wir sind hier nicht im Rasenfunk.
Ja, mal gucken. Vielleicht laden wir uns ja mal ein paar Gäste ein demnächst.
Vielleicht gucken wir mal, dass du zum Rasenfunk eingeladen wirst.
Nee, nee.
Das ist dein großer Traum.
Nein. Das ist. Ja, vielleicht ist ein kleiner Traum, aber das wird nicht passieren. Und das ist auch egal. Wichtig ist, dass der Teufel im Detail, ja, das ist das, was zählt.
Genau, das ist das Brot- und Buttergeschäft.
Genau.
Wir machen jetzt den Deckel drauf. Darf ich noch einen Insider am Ende loswerden?
Natürlich.
Ich möchte gerne meinen Kumpel Meister Eder grüßen, der diesen Podcast nur hört, weil er hofft, dass ich irgendwas über Dartspielen erzähle. Das tue ich nicht. In diesem Sinne, schönen Abend, lieber Sebastian. Sorry, der Insider musste noch sein. Schönen Abend, also ihr da draußen. Schönen Abend, lieber Sebastian. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.
Und gut Schuss an Meister Eder.
Gut Dart,
sagt man. Gut Pfeil, ja, gut Dart, ja.
In diesem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Meldet euch bei uns, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr uns erklären könnt, was diese Choreo am Wochenende bedeuten sollte. Und wir hören uns wieder. Abonniert uns, dann kriegt ihr einen Push aufs Handy. Wir machen keine Versprechungen mehr, wann wir kommen.
So ist es.
Bis dahin. Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.